Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Bleiben schnelle Spieler eigentlich schnell? Willkommen zu einer neuen Advance Football-Studie des Monatsfolge in unserem Spieltrieb-Podcast. Ich bin Joscha und wir sprechen heute genau über diese Fragestellung. Und wenn du Anregungen bzw. Anmerkungen zu dem Thema hast, dann sehr, sehr gerne an podcast@advance.football. Und auch sonst freuen wir uns über eine Bewertung. Lass uns reinstarten. So, 30-Meter-Test, drei Läufe und plötzlich stehen die Label bzw. die Etiketten für unsere Spieler. Der eine ist schnell, der eine ist langsam, einer ist ein Athlet, einer ist ein Problemfall und einer ist maximal übergewichtig. Das ist meistens sehr, sehr gefährlich, denn so ein Sprinttest zeigt dir, wie schnell ein Spieler heute unter diesen klaren Bedingungen oder einfachen Bedingungen läuft. Er sagt dir aber nicht automatisch, und das ist ein großes Problem im Kinder- und Jugendfußball, wie schnell dieser Spieler in 3 Jahren ist. Und er sagt dir auch erst recht nicht, ob das tatsächlich dann ein guter Fußballer ist, beziehungsweise ein guter Fußballer wird. Und die Frage für heute lautet deshalb, wie schon vorher gesagt, bleiben schnelle Jugendspieler langfristig schnell und sind langsamere Spieler wirklich dauerhaft langsam? Und im Ganzen haben sich Ludwig Ruf, Marco Backfisch, Sascha Hertel und Stefan Altmann, Grüße gehen raus in den Kraichgau, dazu angenommen und die haben dazu Sprintdaten aus einem deutschen Nachwuchsleistungszentrum ausgewertet. Das ist natürlich die Frage bei den Teilnehmenden, welches Nachwuchsleistungszentrum das wohl gewesen sein wird. Relativ klar, bei der TSG Hoffenheim, wo ich mal davon ausgehe. Für uns ist daran vor allem eines spannend, denn was bedeuten denn diese Daten für Training, Bewertung und auch ein Stück weit für die Auswahl? Und in der Untersuchung flossen 1042 Messwerte von 475 männlichen Akademiespielern zwischen der U12 und der U19 ein. Und die Daten wurden in Summe über 8 Jahre gesammelt. Wichtig, als kleiner Disclaimer, das heißt jetzt nicht, dass alle 475 Spieler 8 Jahre lang begleitet wurden. Es war ein gemischtes Längsschnittdesign. Heißt, viele Spieler hatten dann oftmals auch nur einen einzelnen Messzeitpunkt. Und für die langfristige Stabilität wurden tatsächlich 86 Spieler berücksichtigt, von denen mindestens 4 Altersstufen vorlagen. Gemessen wurde die maximale Sprintgeschwindigkeit, also kurz die MSS. Die Spieler sprinteten da 30 Meter und entscheidend war die durchschnittliche Geschwindigkeit zwischen 1,20 Meter und 1,30 Meter. Und auch da müssen wir nochmal trennen. Die Studie untersuchte nicht den ersten explosiven Schritt und nicht die Beschleunigung auf 5 Metern und auch nicht, wie gut ein Spieler im Spiel einen richtigen Sprintmoment erkennt, sondern sie untersuchte einzig und allein die Höchstgeschwindigkeit in einem geraden Sprinttest. Also wichtig als Disclaimer sozusagen, ein Test misst eine Sache, nicht den ganzen Spieler, da werden wir gleich am Ende nochmal drauf zurückkommen. So, und das erste Ergebnis ist da tatsächlich wenig überraschend. Mit zunehmendem Alter wurden die Spieler im Durchschnitt schneller. Gott sei Dank. Sonst müssten die Athletiktrainer sich großen Fragen stellen oder kritischen Fragen stellen. Und die größten Sprünge lagen logischerweise, wie man es auch schon oft kennt, zwischen der U14 und dem U16-Alter. Und genau in dieser Phase passieren im Trainerkopf dann, oder bei uns im Trainerkopf besser gesagt, gerne die größten Fehler. Ja, also der eine Spieler kommt nach den Sommerferien irgendwie zurück und ist plötzlich größer, kräftiger und gewinnt jedes Laufduell ohne Probleme. Und der andere ist mitten im Wachstum, wirkt irgendwie unrund und bekommt seine langen Beine gar nicht mehr so sauber sortiert, wie er es noch vor den Sommerferien getan hat. Und die Studie hat die biologische Reife nicht als den eigenen Faktor ausgewertet. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir können nicht behaupten, dass Wachstum jeden Verlauf erklärt, aber die starken Veränderungen zwischen U14 und U16 zeigen klar, in dieser Altersphase ist körperliche Leistung besonders in Bewegung bzw. besonders volatil. Heißt, ein dominanter U15-Spieler kann sehr, sehr viel Qualität haben. Er kann aber zusätzlich gerade vom richtigen körperlichen Zeitpunkt natürlich auch profitieren. Und ein aktuell langsamerer Spieler kann einen Rückstand haben, ohne dass das damit seine weitere Entwicklung tatsächlich irgendwie feststeht bzw. im Vorhinein feststeht. Und jetzt kommt der eigentlich wichtigere Befund, nämlich das Team um Ludwig haben jeden Spieler innerhalb seiner Altersgruppe in eine von 6 Leistungsgruppen eingeordnet. heißt, von den langsamsten bis zu den schnellsten Spielern. Und dann wurde geschaut, ob in der nächsten Altersstufe in derselben Gruppe bleibt, aufsteigt oder eben abrutscht. Und das Ergebnis war, 41% wechselten in eine langsamere Gruppe, 35% blieben in derselben Gruppe und 24% wechselten nach oben, also in die höhere Gruppe oder in die schnellere Gruppe, besser gesagt. Es klingt zunächst so, als wären viele Spieler dann tatsächlich langsamer geworden. Das ist aber damit nicht gemeint. Also ein Spieler kann absolut schneller laufen als im Vorjahr und relativ trotzdem abrutschen. Zum Beispiel, weil seine Mitspieler größere Fortschritte machen oder weil, auch ganz normal im NLZ, neue, schnellere Spieler in den Kader gekommen sind. Und das ist für Trainer ein entscheidender Unterschied. Also du brauchst bei der Bewertung dann nämlich zwei Anzeigen. Erstens, wie entwickelt sich der Spieler im Vergleich zu sich selber? Also was ist mit Joscha vor den Sommerferien, mit Joscha nach den Sommerferien? Und zweitens, wo steht der Spieler aktuell im Vergleich zu seiner Altersgruppe bzw. zu seiner Mannschaft? Wenn ich da nämlich dann nur auf die Rangliste gucke, kann ein Spieler schlechter bewerten, obwohl er sich verbessert hat. Und wer nur auf die persönliche Bestzeit schaut, kann dann irgendwie übersehen, dass die Anforderungen halt um ihn herum in der Jugend oder in seinem Leistungsumfeld schneller steigen, als der Spieler das eigentlich selbst tut. Und beides gehört da ein Stück weit aber zusammen und sollte beachtet werden. Die langfristige Stabilität der Rangposition lag bei einem ICC von 0,65 und damit im moderaten Bereich. Das bedeutet, übersetzt, es gab eine erkennbare Tendenz, dass schnelle Spieler eher schnell, langsame Spieler eher langsam blieben. Aber die Reihenfolge war längst nicht festgeschrieben, weil dafür gab es dann einfach zu viele Wechsel. Was da natürlich, und das ist ganz, ganz oft so der Fall bei solchen Studien, besonders interessant waren die Ränder. Also Spieler aus den schnellen Gruppen rutschten häufiger ab, Spieler aus den langsameren Gruppen oder langsamsten Gruppen wechselten häufiger nach oben. Was die Studie nicht sagt, ist, jeder langsame U12-Spieler wird irgendwann mal schnell. Und der extreme Aufstieg von einer unteren Gruppe bis ganz nach oben kam in gezeigten Einzelfällen nur ein einziges Mal vor tatsächlich. Außerdem gab es keinen Spieler, der über viele Jahre konstant ganz unten blieb. Also wahrscheinlich spielt hier auch dann irgendwie die Auswahl im Nachwuchsleistungszentrum so ein bisschen eine Rolle. Ja? Langsamere Spieler werden möglicherweise früher aussortiert, kennt man auch, und verschwinden dann logischerweise auch aus den Daten, die jetzt hier erhoben wurden. Die Daten zeigen also keine prinzipielle Aufholgarantie, sie zeigen etwas Nützlicheres, nämlich frühe Sprintwerte sind nicht stabil genug, um daraus eine fertige Biografie oder einen fertigen Weg für einen Spieler zu bauen bzw. zu konstruieren. Und drei Spieler aus der Studie machen das dann eigentlich sehr, sehr deutlich, nämlich Spieler A, der gehörte von der U12 bis zur U17 durchgehend zu den schnellsten, früh schnell und später immer noch schnell. Spieler B startete in einer langsameren Gruppe und hat sich dann über mehrere Jahre bis in die schnellste Gruppe nach vorne gearbeitet. Ist zwar möglich, aber war in der Ausprägung sehr, sehr selten. Und Spieler C gehörte in der U13 zu den schnellsten, hat sich danach aber nur sehr, sehr wenig verbessert und wurde von anderen überholt und lag in der U17 dann nur noch in der langsamsten Gruppe. Da ging es quasi rückwärts. Und da sehen wir drei Spieler, drei komplett unterschiedliche Geschichten beziehungsweise Sprintverläufe oder Schnelligkeitsverläufe. Und genau deshalb ist, habe ich es vorhin schon gesagt, so ein einzelner Sprintwert mehr wie so ein Foto. Und für eine vernünftige Bewertung brauchen wir als Trainer oder auch als sportlich Verantwortliche immer den ganzen Film. Also ähnlich wie bei jeder Beurteilung im Fußball, dass wir nicht nur einen Messzeitpunkt brauchen, sondern wenn möglich sehr, sehr viele andere. Aber was heißt das jetzt konkret für uns als Trainer, als Fußballtrainer in unserem Alltag? Erstens, teste nicht nur, sondern dokumentiere die Entwicklung. Also wenn du Sprintwerte erhebst, dann möglichst unter vergleichbaren Bedingungen, gleiche Strecke, ähnliches Aufwärmen, gleiche Messmethode und ein ähnlicher Zeitpunkt in der Saison. Sonst vergleichst du nämlich Zahlen, die nur so aussehen, als würden sie tatsächlich dasselbe messen. Notiere dir dann außerdem neben dem aktuellen Rang auch die persönliche Entwicklung von dem einzelnen Spieler. Wird der Spieler also absolut schneller, bleibt er gleich Und gibt es vielleicht sogar über mehrere Messungen eine klare Tendenz? Weil eine einzelne Tagesform ist wie immer in solchen Bewertungen nicht immer noch eine Entwicklung. Es kann auch einfach sein, dass er aus irgendeinem Grund einen rabenschwarzen Tag hatte oder einfach einen sehr, sehr guten Sahnetag. Zweitens, bewerte den Kontext mit. Was bedeutet das? Die Autoren nennen unter anderem Wachstum und die biologische Reife, Verletzungen oder auch Krankheiten, Trainingsbelastung und Spielbeteiligung als Faktoren. Und diese Faktoren wurden da in der Studie nicht detailliert genug erfasst und genau deshalb sollten wir als Trainer sie im Alltag für uns in der Bewertung auf jeden Fall ergänzen. Also ist der Spieler gerade stark gewachsen, hatten wir vorhin schon. Kommt er aus einer Pause? Trainiert er regelmäßig? Hat er Schmerzen? Bekommt er überhaupt Situationen, in denen er maximal sprinten kann? Und es sind dann nicht irgendwelche Ausreden für den Spieler oder für mich als Trainer, dass ich das irgendwie nicht mit einbauen kann oder einbauen sollte, sondern es sind sehr, sehr relevante Informationen. Da der kleine Hinweis, ich habe mit Ludwig Ruf auch schon einen Podcast gemacht zum Thema Biobending bzw. biologische Reife. Den packe ich in die Shownotes. Sehr, sehr interessant, ist schon ein paar Jährchen her. Da war er noch Athletiktrainer bei der TSG Hoffenheim im Nachwuchsbereich. Drittens, triff keine Auswahlentscheidungen nur mit einem Sprintwert, was für uns eigentlich relativ klar ist als Fußballtrainer, denn die Schnelligkeit im Fußball ist zwar wichtig, ja, aber ein Spieler, der Räume attackiert, Laufduelle gewinnt oder auch noch defensiv irgendwas reißen kann, der hat dann natürlich einen echten Vorteil, aber ein schneller 30-Meter-Test sagt jetzt nichts darüber, ob er den Raum überhaupt erkennt, ob er rechtzeitig losrennt, ob er den richtigen Laufweg macht oder ob er auch unter Druck eine gute technische Entscheidung treffen kann. Heißt, der Test kann eine Tür für weitere Fragen öffnen, er sollte aber nicht alleine eine Tür für einen einzelnen Spieler dann auch schließen können. Das muss man immer wieder abwägen. Der vierte Punkt ist, gib Spielern im Training die Chance, Geschwindigkeit überhaupt zu zeigen. Ja, und es wurde in dieser Studie nicht als Trainingsmethode untersucht, es ist aber die logische Schlussfolgerung daraus. Denn wenn maximale Geschwindigkeit relevant ist im Fußball, reichen ausschließlich enge Spielformen nicht aus. Also Spieler brauchen gelegentlich Raum bzw. Möglichkeiten, um wirklich beschleunigen zu können, um Tempo aufzunehmen und sie brauchen gleichzeitig auch genug Erholung, damit aus so einem Schnelligkeitsreiz nicht einfach nur so ein Dauerlaufrennen wie auch immer wird. Und das bedeutet dann, dass es keine isolierte Leichtathletik-Technikstunde sein muss, sondern du kannst vielleicht nach Ballgewinn eine tiefe Zielzone irgendwie noch ein bisschen tiefer machen oder du kannst ein Laufduell mit einem kleinen Vorsprung für den Verteidiger einbauen oder du gestaltest eine Spielform so, dass bewusst oder ein Pass hinter die letzte Linie bewusst möglich ist, aber deshalb anstatt 5 Metern 10, 15, 20 Meter sind. Und entscheidend ist, der Sprint entsteht nicht, weil du zum 10. Mal dann irgendwie Tempo rufst und explizit reinrufst, was jetzt passieren soll, sondern der entsteht, weil der Spieler einen Vorteil erkennt und den Raum angreift. Und das ist auch der Grund, wieso wir bei Advanced Football sehr, sehr viel Wert auf Fangspiele legen, weil nichts lässt mich so schnell rennen wie jemand, der mir hinterher rennt und mir sozusagen an den Arsch will, weil ich da mein Leibchen hinten raushängen habe und er mich damit fängt. Nach dem nächsten Sprinttest helfen dir deshalb vier einfache Fragen. A. Hat sich der Spieler im Vergleich zu sich selbst verbessert? B. Wurde unter vergleichbaren Bedingungen getestet? C. Welchen körperlichen und trainingsbezogenen Faktoren haben sich seit der letzten Messung verändert? Und D. Zeigt der Spieler seine Geschwindigkeit auch im Spiel durch Wahrnehmung, Timing und Laufweg? Und wenn du diese vier Fragen beantworten kannst, ist der Messwert deutlich mehr wert tatsächlich. Und zum Schluss muss man natürlich auch immer noch machen, wenn man das ganzheitlich betrachtet, diese Studie, gibt es auch noch Grenzen, die wir irgendwie klar benennen müssen zu der Studie. Also, untersucht wurden männliche Spieler aus einem sehr, sehr Hochleistungskosmos. Wie gesagt, ich habe eine Tendenz, wo diese Spieler herkamen. Arg viel besser geht es im Jugendbereich nicht. Nicht nur deutschlandweit, sondern wahrscheinlich weltweit. Die Ergebnisse lassen sich nicht 1:1 auf jede Jugendmannschaft übertragen, vor allem nicht auf deine Breitensportmannschaft, wenn du das jetzt hier hörst. Durch Zu- und Abgänge war der Kader auch ständig in Bewegung. Also biologische Reifung, Verletzung, Trainingslast und Einsatzzeiten wurden auch deshalb nicht systematisch mitgerechnet. Und die Einteilung in 6 Gruppen vereinfacht individuelle Karriereverläufe, hatten wir gerade eben schon, natürlich sehr, brauchen wir aber auch, um eine gewisse Tendenz für uns ausmachen zu können. Also, ein schneller U13-Spieler ist zunächst ein aktuell schneller U13-Spieler. Das ist eine Stärke von ihm, aber das ist nicht ein Schicksal von ihm, das sich nicht mehr ändern kann. Ein langsamer U13-Spieler hat vielleicht aktuellen Rückstand. Das ist aber vielmehr für dich als Trainer die Aufgabe zu sagen, okay, ich mache den jetzt noch schnell und nicht ein vorgefertigtes Urteil, dass du sagen kannst, ja, der ist langsam in der U13, ich muss mich gar nicht um den kümmern, der wird eh nichts. Heißt, Missleistung, fordere Entwicklung, aber verwechsle einen Zwischenstand nicht mit dem Endergebnis, gerade im Kinder- und Jugendfußball extrem wichtig. Denn gute Trainer erkennen nicht nur, wer heute vorne liegt, sie erkennen auch, wer Fortschritte macht, wer gerade mit seinem Körper kämpft, ja, gerade das Stichwort Wachstum, wer Zeit braucht und wer seine Geschwindigkeit im Spiel wirklich sinnvoll einsetzt. Das war die Advanced Football Studie des Monats zur langfristigen Entwicklung der Sprintgeschwindigkeit im Nachwuchsfußball. Ich packe die Studie natürlich wie immer in die Shownotes. Auch das vorherige Gespräch mit Ludwig, das schon ein bisschen her ist, packe ich natürlich auch noch mit rein. Und wenn du Anregungen oder Rückfragen hast, dann schreib uns an podcast@advance.football. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile die doch gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen und bewerte unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und sehr, sehr gerne auch YouTube. Vielen Dank für deine Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.